Gemeinde- und Regionalentwicklung? Nachhaltige Zukunftsvisionen?
Klingt trocken? Theoretisch?
Nicht beim Podcast Zukunft hören.
Hier hört ihr die Stimmen von engagierten Menschen und erfahrt, wie zukunftsorientiertes Handeln aussehen kann.
Zukunft hören.
Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen.
Mit und von Agenda Zukunft, dem Referat Regionale Zukunftsgestaltung des Landes Oberösterreich und dem Regionalmanagement Oberösterreich.
Zukunft hören.
Eine Region, in der Menschen nicht nur leben, sondern auch wirklich bleiben wollen. Wie entwickelt man das? Dieser Frage versuchen wir hier auf den Grund zu gehen. Herzlich willkommen beim Podcast Zukunft hören. Hier sprechen wir ja immer wieder über Themen aus den Regionen in Oberösterreich. In dieser Ausgabe übrigens bereits zum 23. Mal. Die Regionen, die hier Thema sind, wirken oft vertraut und, weil wir uns natürlich mit innovativen Projekten beschäftigen, lebenswert und aufgeschlossen. Aber wer kümmert sich eigentlich darum, dass das so bleibt? Welche Rolle spielt Regionalentwicklung, wenn es darum geht, Zukunft nicht nur zu planen, sondern spürbar zu machen? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in der ersten Hälfte dieses Podcasts. Ganz konkret spürbar werden Herausforderungen im ländlichen Raum oft, wenn es um das Thema Mobilität geht. Wie können Dinge im Bereich Mobilität anders gedacht werden? Und wie kann gesellschaftlicher Zusammenhalt helfen, den Alltag der Mobilität zu verändern? Darum geht's in der zweiten Hälfte. Ja, zwei Perspektiven, die sich mit der Regionalentwicklung schon durchaus konkret und praktisch befassen, die aber auch einen Schritt zurück machen und sich fragen, wie sich die Regionalentwicklung eigentlich entwickelt. Und die beschäftigt sich jedenfalls damit, wie Regionen geschaffen, erhalten und weitergedacht werden können, in denen es sich zu leben und zu bleiben lohnt. Martin Hollinetz ist Sozialpädagoge, Kreativwirtschafter und Gründer des Othello-Netzwerks sowie der Othello-Genossenschaft. Er lebt in Forchdorf und arbeitet an der Schnittstelle von Innovationsräumen, kooperativer Arbeit und sozialem Wandel im ländlichen Raum. An genau so einer Schnittstelle hat Stefan Heinisch vom Regionalmanagement Oberösterreich ihn besucht, in der Kulturvilla Forchdorf nämlich. Im Gespräch mit Martin Hollinetz geht es um die Frage, was eine Region zusammenhält und besonders für junge Menschen lebenswert macht. Zugespitzt könnte man das vielleicht so formulieren.
Was braucht der 17-Jährige aus Kirchdorf, damit er in 10 Jahren sagt, ich bin bewusst hier geblieben?
Um sich das genauer zu überlegen, lohnt sich ein Blick auf die Strukturen. Oberösterreich gilt als industrielles Vorzeigebundesland. Hohe Beschäftigung, starke Leitbetriebe, tendenziell niedrige Arbeitslosigkeit. Aber was hält einen 17-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf wirklich in der Region? Was bindet junge Menschen an einen Ort, jenseits des nächsten Lehrvertrags, jenseits der Pendeldistanz in den Zentralraum? Martin Hollinetz beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten genau damit, wie sich Engagement, Verbundenheit und Lernbereitschaft in einer digitalisierten Gesellschaft verändern und was Regionen tun müssen, wenn sie nicht nur Arbeitsplätze, sondern Lebensperspektiven bieten wollen. Stefan Heinisch hat ihn zuallererst gefragt, ob es denn seiner Ansicht nach genügt, wenn man zu unserer erwähnten fiktiven 17-jährigen Person etwa sagt, du hast attraktive Jobs hier vor Ort und du kannst dich auch entsprechend ausbilden lassen. Martin Hollinetz meint eben, nein, das ist zu wenig.
Also ich stelle fest, dass es zu wenig ist. Und was wir jetzt merken, gerade in den letzten Jahren, wo wir halt primär Kinder, Jugend, aber auch mit Erwachsenen, gerade in dem Themenfeld Arbeit, immer wieder Projekte und auch Initiativen erlebt haben, merken wir sehr stark, dass das Thema Beteiligung und Teilhabe, also für junge Menschen, viel komplexer und schwieriger geworden ist, weil alle ehrenamtlichen Strukturen immer nur auf sehr langfristige Beteiligung setzen. Und junge Menschen, und wir haben halt dieses Schlagwort geprägt mit Pop-up-Engagement. Das heißt, es braucht viel mehr Ebenen, wo man sich kurzfristig einmal engagieren kann und damit Verbundenheit zur Region entwickelt, über punktuelle und immer wiederkehrende kurze Engagements, die man richtig so wie, ich mache da mit und dann bin ich aber auch wieder weg. Also Verbindlichkeiten werden anders gedacht und Verbundenheit wird anders gedacht. Da spielt Digitalisierung und all diese Themen mit der Rolle. Und das merken wir ganz stark. Also wenn wir Angebote setzen, und da war Kulturhauptstadt zum Beispiel ein unglaublich spannendes Szenario, wo man gesehen hat, wie man über so Pop-up-Engagement-Szenarien tatsächlich junge Menschen für die Region begeistern kann, auch hier wirksam zu sein, einmal zu erleben, dass man wirksam sein kann. Und das schafft Verbundenheit, das schafft eine räumliche Verbundenheit aus dem Familienkontext hinaus und öffnet auch ein Stück weit Perspektiven.
Und im Kontext jetzt von, bleiben wir so ein bisschen bei der regionalen Wirtschaft, wer setzt dann diesen Rahmen, wer sorgt für diese Impulse, für diese Dichtheit? Ist es dann trotzdem Ehrenamt? Sind das Gemeinden, die offene Orte anbieten, damit sowas passieren kann, wie du sagst, dass auch so die Verpflichtung, ich gehe in einen Verein, bin da Kassier, bis ich, weiß ich nicht, mit 85 das abgib und bleib immer noch im Verein. Das hat sich ja verändert, das bringst du ja so auf den Punkt. Wer ist da quasi zur Verfügungsteller dieses Raums und dieser Dichtheit und dieser Impulse, dass junge Leute da mehr so ein bisschen so wie hop on, hop off das auch machen können? Also auf welche Schultern legen wir das jetzt?
Also ich denke schon, dass es ein strategisches Momentum ist. Das heißt, es braucht da dazu auch regionale Stakeholder-Netzwerke, die sowas mitdenken und vor allem auch verstehen, wie sowas tickt und dem wohlwollend gegenüberstehen. Das ist ja nur eher die Hürde, weil natürlich die Stakeholder-Netzwerke per se nur in einer anderen kulturellen Ebene leben. Und das merken wir gerade jetzt bei einem Projekt, wo es sehr stark um Soft Skills geht, wo man auf der Ebene eigentlich auch zuerst schon arbeitet, wo man sagt, was sind denn das für Skills, die wir, also wir nennen es tatsächlich Überlebensfähigkeit mittlerweile, auch durch den globalen Kontext. Also was braucht denn eine Region für diese Überlebensfähigkeit an Soft Skills? Und da arbeitet man natürlich sehr stark mit der Stakeholder-Ebene, mit den Betrieben in der Region, die das auch verstehen müssen. Wie geht man da auch mit jungen Menschen um? Was braucht es denn da auch für Kompetenzen, aber auch tatsächlich Skills, damit man junge Menschen erstens anspricht, eine Ebene schafft, auch im Betrieb, die sich auf diese verändernde Wirklichkeit tatsächlich einstellt und gleichzeitig dann aber auch Programme mitentwickelt und anbietet, die das mitfördern. Also das ist jetzt auch so ein Themenfeld, wo man auf der regionalen Ebene, auf der regionalen Entwicklungsebene arbeiten kann und auf der anderen Ebene sich hier einen sehr starken Impuls über Kultur. Das heißt über Kultur, und da fangen wir halt mit Kids schon an, so wie mit da jetzt, wie wir sitzen, mit einem Podcast zu machen, mit Filmbeiträgen, so wie so Next Generation View. Also was ist der Blick der Jugend auf kulturelle Themen, auf Arbeitsthemen, auf unterschiedlichste Einflüsse, die sie als junge Menschen berühren, und wie interpretieren sie das? Also da ist ein Stück weit unser Lernfeld, das heißt, das mitzubekommen, wie tun denn die, wenn man es lässt, also wenn man es nur so weit begleitet, dass es passiert, aber nicht inhaltlich eingreift, das ist eine Herausforderung für unsere Generation, das haben wir so nicht erlebt, und das ist ein Stück weit unser Handlungsfeld, wo man Impulse setzt. Jetzt finde ich, ist das bei uns noch recht klein regional, aber wir haben halt diesen starken Impuls aus der Kulturhauptstadt, den wir da als Wind mitnehmen und da was weiterspinnen können. Auf der anderen Seite sehe ich das in unterschiedlichsten Regionen in Oberösterreich, also gerade letzte Woche mit BMW Steyr, also wo wir auch in dem Raum plötzlich auch ein Stück weit aktiv werden. Und da spielen genau diese Skills eine Rolle. Und auch diese Aushandlung von Digitalisierung. Wie gehen wir in Zukunft damit um? Wir sagen, das ist Motto, was müssen wir, aber auch junge Menschen lernen, zu gestalten, damit sie nicht gestaltet werden. Das ist so ein Stichwort, wo der Bildungsaspekt dann ganz stark auch zum Tragen kommt.
Selbst gestalten, bevor man gestaltet wird. Eine einprägsame Formulierung. Aber seien wir ehrlich, beispielsweise offene Orte ohne Konsumzwang, ohne dass man einem Verein beitreten muss, ohne dass es ein fixes Programm gibt, das klingt alles so einfach, ist strukturell aber kaum abgesichert. Wer trägt denn nun langfristig Verantwortung für diese Räume? Welche Netzwerke braucht es auch vielleicht dazu?
Also Oberösterreich hat eine Gebietsebene, wo es extrem wichtig ist, dass wir da auch überregional stärker zusammenfinden, wo auch immer wieder das Land gefordert ist, natürlich da so Impulse zu setzen, damit diese Vernetzung passiert. Das sehe ich jetzt gerade im MINT-Bereich. Also da gibt es dieses MINT-Netzwerk und im Bereich Jugend, glaube ich, braucht es auch nochmal verstärkt eine Vernetzungsaktivität. Und im Bereich Jugendkultur sehe ich das Thema auch, weil da ist es relativ dünn aus meiner Sicht jetzt im Moment, weil das nur wenig verstanden wird. Also da kämpfen, im Moment hat man mehr so das Gefühl, es kämpfen alle so ein bisschen mit schwindenden Förderbudgets, so um das nackte Überleben, aber eigentlich ist jetzt der Zeitpunkt, wo man das grundlegend neu denken muss. Also diese Gemeindespaces sind wichtiger, könnten ein wichtiger Faktor sein, das kommunale Leben zu gestalten. Aber es gibt noch keine Ausdefinition oder keine wirklich klare Idee, was würde das bedeuten und wie müsste dann sozusagen aber auch auf Landesebene oder Bundesebene Sorge getragen werden, dass solche Räume existieren können. Und das, glaube ich, das ist aber ein wichtiger Schritt. Ich sehe das fast ein wenig so als Überlebenspool in einem Raum, in einem Ort, dass es solche Räume gibt, die aber auch gehostet sind und die dieses kommunale Leben versuchen mit neuen Impulsen und Prozessen zu gestalten. Also ich glaube, da haben wir eine Herausforderung, die kosten nicht einmal so viel Geld. Da geht es gar nicht so sehr um Geld, sondern tatsächlich überhaupt die Möglichkeiten auch zur Verfügung zu stellen.
Wo dieses Gespräch geführt wurde, in der Kulturvilla Forchdorf nämlich, arbeitet man gerade an so einem Raum, wie Martin Hollinetz ihn angesprochen hat. Welche Bedeutung darin das Hosting trägt, dazu könnte der Sozialunternehmer bestimmt auch noch einiges sagen. Aber wir bleiben mal beim Metathema Regionalentwicklung, zu dem Interviewer Stefan Heinisch natürlich noch einige Fragen hat.
Wenn man jetzt so geht, die Rolle der Regionalentwicklung, dann ist ja eine sehr gute, einzigartige Position. Man kennt die Förderlandschaft, man arbeitet im Idealfall über Gemeinden hinweg, wenn es Regionalentwicklung ist. Und bringt halt Akteure zusammen, die normalerweise nicht miteinander reden, Schule, Wirtschaft, das Kommunale und eben auch gewisse Programme der Europäischen Union, also die Förderkulisse. Wie viel Gestaltungsmut kann man denn als Regionalentwicklungsorganisation sich quasi nehmen und im eigenen Anspruch verankern und inwieweit ist man in dieser Förderlogik und den Berichtspflichten gefangen? Das merke ich schon, weil natürlich jeder Player in der Regionalentwicklung seine oder ihre Bedeutung hat. Manche sind nahe am Land, wie das Regionalmanagement Oberösterreich. Andere haben ja Spielregeln durch den Bund auch gekriegt, LIDER, CAM klar. Also inwieweit quasi kann man da, was glaubst du, aus dieser Logik des Berichtswesens und der eigenen Förderprogramme ausbrechen und vielleicht wirklich so ein Netzwerk und Beziehungsarbeit zu leisten?
Also ich betrachte da meistens natürlich auch die Ebene, woher kommen die Zielsetzungen und wie werden die noch von unten nach oben und von oben nach unten kommuniziert, umgesetzt und natürlich auch, sage ich jetzt, gemanagt. Also das ist so ein Stück weit, da hadert die ja schon immer wieder mal auch damit. Das heißt, wir haben diese Top-Down-Vorgaben aus europäischen Strukturfonds, die dann langsam im Idealfall bis in die Region hineinwirksam werden. Und da gibt es eine Management-Ebene dazu, die den Auftrag hat, das ja tatsächlich bis zu den Menschen zu bringen. Und die Regionalentwicklung hat da ein Stück weit aber eine Sonderform, weil da ist ja auch plötzlich gefragt, oder zumindest war das immer mein Verständnis, dass das auch ein Bottom-up Prozess ist, der muss aber wo landen können. und der muss irgendwo andockt und der muss auch gewollt sein. Und das ist eine spannende Frage, weil da kommen wir dann auch stark in diesen Bildungsaspekt. Da gibt es ja noch dann zusätzliche Aspekte. Um sowas zu handeln, brauchst du dann mehr als nur ein Förderprogramm. Da brauchst du nämlich auch ein Management, das versteht, dass sowas gut tickt, und du brauchst gleichzeitig eine Aushandlung zwischen den Akteuren, die das mit der Politik auch so aushandeln, dass das gewollt und nicht als Gefahr gesehen wird. Und da steckt aber ein unglaubliches Innovationspotenzial drin. Also gerade auch in dieser Reibung oder in dem Aushandeln und in dieser Wahrnehmung. Und da sehe ich jetzt unsere Rolle ja als spannende. Das heißt, wir haben so ein Bottom-up-Netzwerk, und das ist das, wo ich gerade die Frage stelle. Und wir haben diese Genossenschaft, die sehr wohl auch operativ agiert. Sprich, da geht es auch um Geld und um Förderungen und um... aber hätten wir das nicht in der Region, so eine Genossenschaft, die sich auch als Regionalentwicklungsakteur begreift und auch fähig ist, Projekte abzuwickeln, sprich auch Managementfunktionalität zu übernehmen, dann hätten wir bestimmte Sachen gar nicht auf die Füße gebracht.
Von der Genossenschaft als Modell und der Regionalentwicklung als fortwährendem politischen Aushandlungsprozess gehen wir jetzt noch einmal zurück an den Anfang des Gesprächs und die Struktur in Oberösterreich. Martin Hollinetz erklärt, dass die Diversität hierzulande die Region durchaus attraktiv macht für europäische Forschungsprogramme.
Und Salzkammergut und auch die NAZ-2-Region Oberösterreich ist ein sehr willkommenes Forschungsthema, weil sehr divers, sehr unterschiedlich, du hast touristische Aspekte, Industrie stark, die auch in Transformation ist. Du hast einen sehr stark ländlich geprägten Raum wie das innere Salzkammergut oder das Mühviertel. Du hast so Zellen von Industrie wie in Steyr. Auch das ist sehr speziell. Das ist auch, und es gibt einen guten Einblick eigentlich, wie man EU-Strategien entwickeln könnte, weil es relativ viel abbildet. Das wissen wir in Oberösterreich oft viel zu wenig und positionieren uns da auch gar nicht so sehr. Hey, wir sind ein guter Forschungsraum, wo man Zukunftsszenarien entwickelt. Da können wir uns noch viel stärker positionieren. Ich kriege das nur aus der Forschungsebene natürlich viel öfter gespiegelt, weil wir da mittendrin stecken, immer wieder bei größeren Programmen. Und was ein wesentlicher Punkt sein wird, wie kann man in Zukunft informell erworbene Kompetenzen besser mit abbilden und einpflegen. Da sind wir in Österreich einfach immer noch 50 Jahre hinten im Vergleich. Also so APL, so Accreditation of Prior Learning, das gibt es in Großbritannien seit 100 Jahren. In Österreich ist das so ein Mini, eigentlich nur Gedankenmodell. Also wenn sich wer über Jahre Kompetenzen erworben hat, wird er das aber nicht als formale Kompetenz anerkannt. Und da braucht es eigentlich auch Strategien, weil ganz viel in Zukunft sehr stark auf ein sehr schnelles Agieren und veränderte Ebenen reagiert. Und da kommt der Bildungsbereich, der formale, gar nicht nach. Und du musst es aber irgendwie abbilden können, damit sozusagen eine Wertschätzung passiert.
Das sagt Martin Hollinetz, Kreativwirtschafter und Gründer des Othello-Netzwerks sowie der Othello-Genossenschaft. Stefan Heinisch hat ihn in Forchdorf zum Gespräch über Regionalentwicklung getroffen. In diesem Podcast sprechen wir ganz viel über den ländlichen Raum, und der wird oft idealisiert dargestellt. Stabile Wirtschaft in idyllischer Landschaft, ein gängiges Klischee. Aber es ist hinreichend bekannt, dass der Strukturwandel gerade den ländlichen Raum vor ziemliche Herausforderungen stellt. Was hält Menschen wirklich in einer Gemeinde, wenn der lokale Nahversorger schließt, wenn das Dorfwirtshaus keinen Nachfolger findet und die Ortskerne schleichend zu Kulissen verkommen? Wie sieht eine Mobilität aus, die nicht an der Peripherie endet, sondern auch die Seniorin sicher zum Arzt und zur Apotheke bringt, die hinter der berühmten Last Mile wohnt? Onlinehandel, starre Verwaltungsgrenzen und demografischer Wandel versus gewohnte Romantik des Dorflebens. Kommunen brauchen innovative Ideen und Lösungen, gerade zum Thema Mobilität. Genau an diesen Bruchlinien arbeitet der Regionalverband Pongau. Als eine der ersten Regionen Österreichs hat der Pongau bewiesen, wie innovative Mikro-ÖV-Systeme die Last Mile, die letzte Meile, schließen können. Stefan Maurer ist Experte für integrative Regionalentwicklung und Geschäftsführer des Regionalverbands Pongau sowie der Mobilitätszentrale Mobilito. Er lebt in Pongau und arbeitet seit über 25 Jahren an der Schnittstelle von regionsübergreifender Raumplanung, kommunaler Kooperation und zukunftsfähigen Mobilitätskonzepten im alpinen Raum. Stefan Heinisch hat ihn in den Räumlichkeiten des Salzburger Instituts für Raumordnung und Wohnen, SIR, getroffen und ihn gefragt, wie funktioniert Mobilität im Pongau jetzt?
Also du müsstest jetzt erst einmal anfangen, Mobilität ein bisschen zu sezieren. Jeder versteht was anderes darunter. Mobilität für einen ist zu Fuß gehen. Das Wandern, touristische Mobilität, der Klassiker, das Langlaufen, auch touristisch. Für den anderen ist es Bus und Bahn, das Thema Mobilität, die nach einem strikten Fahrplan fahren, im ländlichen Raum nicht ganz so dicht wie in der Stadt. Wir gehen in der Region immer eher davon aus, öffentlich organisierte Mobilität, die alle Formen umschließt. Das kann das Carsharing genauso sein mit Elektrofahrzeugen, wie eben, dass der Zug aus dem Gasteinertal die Pendlerinnen und Pendler in der Früh nach Salzburg bringt und das in einer hohen Qualität, in einer Pünktlichkeit und in einem dichten Takt. Wir haben in Salzburg relativ früh damit begonnen, Mobilität zu organisieren auf regionaler Ebene. Das war so ein bisschen ein genialer Schachzug des Landes Salzburg, weil 97, 98 sind die Bürgermeister, sage ich bewusst, tue ich bewusst nicht gendern, weil es gab damals nur Bürgermeister, also nur Herren, aber die sind gefragt worden, wollt ihr nicht Fahrpläne mitgestalten, wollt ihr nicht sagen, ob es einen Bus von A nach B braucht. Die Bürgermeister haben unisono gesagt, ja selbstverständlich, danke für die Einladung, dass wir mitreden dürfen im öffentlichen Verkehr. Das hat funktioniert und kurze Zeit darauf später ist man hergegangen und hat gesagt, ja, aber wer Anschaffung zahlt, also liebe Gemeinden, bitte zahlt auch Geld für den öffentlichen Verkehr. So sind in Salzburg die Regionaltakte als Grundlage für den öffentlichen Verkehr entstanden. Was heißt Regionaltakt? Am Beispiel Pongautakt. Wir haben 1998 den Pongautakt gegründet als Gemeindeverband und haben uns die Fahrpläne angeschaut mit dem damals noch fast nicht existenten Verkehrsverbund mit Verkehrsplanern. Wir haben gesagt, wo sind große Lücken in den Fahrplänen, wo braucht es für die Bürgerinnen und Bürger eine Mobilität? Und da sind wir sehr stark im sozialen Bereich, weil die Pendler waren in der Früh, Mittag und am Abend relativ gut abgebildet, damals schon. Ein Problem hatten wir, dass die Oma halt nicht in den Nachbarort zum Arzt gekommen ist, wenn sie kein eigenes Auto hatte oder die Enkel oder die Kinder die Oma nicht gefahren haben zum Arzt. Oder zum Einkaufen zum Beispiel oder einen Schuh kaufen, wenn es im eigenen Ort kein Schuhgeschäft gibt. Also sind wir hergegangen und haben die Fahrplanlücken geschlossen. Damals waren es 300.000 Euro. Im heurigen Jahr haben wir ein ÖV-Budget von über 3 Millionen Euro, das von den Gemeinden und vom Land Salzburg und aus Mitteln des Finanzausgleichs aufgebracht wird. Und sind stolz darauf, dass wir jetzt mittlerweile in der Region fast durchgehend einen Stundentakt in alle Orte, egal wie groß der Ort ist, anbieten können. Dazwischen ist dann eben noch weitergekommen, auch wieder so in die Richtung schweifend, wie sozial ist Mobilität, wenn ich 2-3 Kilometer zu einer Bushaltestelle im Ort gehen muss, weil die Leute wohnen ja blödsinnigerweise nicht um die Bushaltestelle herum. Das ist halt ein bisschen auch der Raumordnung geschuldet bei uns im ländlichen Raum. Und da sind dann die Mikro-ÖV-Systeme auf einmal aufgekommen, diese Shuttle, letzte Meile Shuttles, Dorfbusse, Gmarrbusse oder wie auch immer, dass man es nennt. Und um einfach also noch ein dichteres Netz zu haben. Und ich glaube, dass mittlerweile der öffentliche Verkehr oder die öffentlich organisierte Mobilität extrem gut aufgestellt ist im Land Salzburg, speziell aber auch im Pongau selber. Dank sehr viel Geld, das die Gemeinden investieren, aber dank sehr viel Engagement der Gemeinden, der Verantwortlichen, da Mobilität zu gestalten.
Und ist das, weißt du, den sozialen oder die soziale Verantwortung in kommunalen Systemen auch ansprichst, sowas, ich kenne es aus dem Waldviertel, die haben ja diese Hol- und Bringdienste oder Mitfahrdienste, wo Ehrenamtliche dann sagen, ich fahre sowieso in die Nachbargemeinde, es geht auch über eine App, ich nehme die mit und fahre in 2 Stunden wieder retour. Da habe ich halt den persönlichen Kontakt da rede ich mit dem, weil der führt mich ja auch. Ist das dann bei so einer flächendeckenden Ausrollung von Mikro-ÖV wahrscheinlich nicht notwendig? Oder wie siehst du denn die Barriere von älteren Menschen neben der technischen vielleicht, solche Systeme zu nutzen, versus ich habe jemanden und ich kenne halt schon den, irgendeinen Namen zu nennen, der Frau, und fährt sowieso ins Ärztezentrum und da fahre ich mit, weil auch das kann ich über App einbuchen. Also wie
Das ist ein bisschen schwierig. Diese Systeme eben, der Gmorbus mit Fahrdienste, Holdienste, Bringdienste, Apothekentaxi, Kaffeetaxi, in meiner Heimatgemeinde gibt es sowas, wo wirklich einmal in der Woche am Freitagvormittag die Seniorinnen und Senioren mit einem Mannschaftswagen der Feuerwehr, der örtlichen Feuerwehr, ins nächste Dorf, weil es im eigenen Dorf kein Kaffee gibt, jetzt kommen die in meine Heimatgemeinde und gehen dort Kaffee trinken. Das hat alles seine Berechtigung. Das ist halt eine privat organisierte Mobilität, die dann funktioniert, wenn es Menschen gibt, die sich engagieren für andere Menschen. Ich habe mir sehr viele solche Systeme in ganz Österreich angeschaut und bin zum Schluss gekommen, also nicht nur, dass sie Daseinsberechtigung und wichtig haben und auf soziale Verantwortung haben, aber die funktionieren am Anfang extrem gut. Irrsinniges Engagement da, die Leute sagen, ja klasse, endlich passiert was und ich will helfen. Das geht super, dann werden Dienst- und Fahrpläne entwickelt über mehrere Monate und das sackt, dieses Engagement sackt dann ein bisschen ab, wenn man draufkommt, das ist viel Zeit, die man investieren muss. Und dann stehen die alle Betreiber und meistens sind die Gemeinden dahinter. Auch finanziell stehen dann vor dem Dilemma oder vor zwei Dilemmas. Entweder wird so kurz genutzt, dass ich mit 80 zur Fahrzeug, die ich mit einem Führerschein B fahren kann, nicht mehr ausreichen. Oder ich brauche so viel Fahrzeug, die ich nicht habe, dann muss ich überlegen, ob ich auf einen kleinen Bus umsteige. Dann brauche ich aber wieder einen Busunternehmer mit einem Führerschein, mit einem Busschein. Und das andere ist, wenn ich es auf Ehrenamt ausbaue, ist die Gefahr oder aufbaue, ist die Gefahr, dass das Engagement so nieder wird, dass ich es einfach nicht mehr da betreiben kann, weil ich keine Leute mehr habe, die mit den Fahrzeugen fahren. Und da haben wir dann gesagt, das ist nicht nur bei uns in der Region, sondern im Land Salzburg, sehen wir solche Shuttles als Teil der öffentlich organisierten Mobilität, das heißt auch in Verantwortung der Gemeinden, auch in finanzieller Verantwortung der Gemeinden und integrieren das in ein Gesamt-ÖV-System, so dass zum Beispiel bei der Information die Kettemöglichkeit möglich ist vom letzten Weiler in einem Dorf bis nach Wien. Die Informationskette ist da, ich kann das beauskunften, ich kann das anzeigen lassen, ich kriege die Informationen, wenn du das Shuttle nutzt, um von zu Hause wegzukommen zum nächsten Busknoten, dass ich eine Stunde vorher oder eine halbe Stunde vorher bestellen muss, das Shuttle. Also das funktioniert mittlerweile hervorragend und zwar so gut, dass wir in diesen Orten, wo es es gibt, diese Gmorbusse nicht mehr brauchen. Das heißt nicht, dass wir es abtrauen wollen, im Gegenteil, es gibt sie nach wie vor noch. Es heißt nur, dass wir das auf eine andere Ebene stellen, diese Mitbringdienste, Holdienste, weil mit dem Shuttle kann ich als Opa oder Oma, wenn ich geh-eingeschränkt bin, auch zur Apotheke ins Nachbardorf fahren, wenn ich im eigenen Ort keine mehr habe, und komme auch wieder zurück. Also das funktioniert recht gut und hat durchaus mittlerweile immer mehr seine Daseinsberechtigung.
Unmittelbar mit der Mobilität verbunden ist natürlich das Thema der Ortskerne. Stichwort Leerstandsbelebung und Brachflächenrevitalisierung. Wie schaut's da in der Region Pongau aus? Stefan Maurer dazu.
Wir sind da relativ am Anfang mit dem Thema gewerblicher Leerstand. Wir wissen, dass es der Fall ist, dass wir die leerstehenden Geschäftsflächen in den Ortszentren haben. Das ist schlecht für die Lebensqualität der Einheimischen, schlecht aber auch für die Urlaubsqualität der Urlaubsgäste. Sind da jetzt dabei, ein Projekt aufzusetzen, wo wir mal einen Status quo erheben, wo wir wissen wollen, von was wir reden wir in Pongau, in den 25 Gemeinden, wie viele Leerstände gewerblicher Art haben wir tatsächlich, welche Potenziale ergeben sie daraus und gibt es Handlungsleitfäden, die Gemeinden aufgreifen können. Da schauen wir uns gerne auch in anderen Regionen um und haben auch schon einige Regionen besucht. Das ist einmal der eine Punkt. Der andere Punkt ist einfach, das ist jetzt auch eine persönliche Meinung von mir, ich bin mir nicht sicher, ob wir uns nicht schon langsam von dieser romantischen Vision des lebenden Ortszentrums in der Form, wie wir sie hatten, verabschieden müssen. Wir sind als Gesellschaft ja selber schuld. Es muss sich jeder an der Nase nehmen. Wann war ich das letzte Mal im lokalen Geschäft und habe was gekauft? Und da rede ich nicht von der Leberkasseme beim Adek oder beim Nah und Frisch und nicht von Bosner beim Metzger, den ich im Ort vielleicht noch habe, oder zwei Semmel beim Bäcker, den ich vielleicht noch habe. Wir bestellen alles online. Das muss uns klar sein und das wird nicht weggehen. Das ist gekommen, um zu bleiben, weil wir als Gesellschaft so sind. Der Preis spielt bei manchen eine Rolle, die Bequemlichkeit spielt eine sehr, sehr starke Rolle. Das wird mir vor die Haustür gelegt. Ich muss nicht die 3 Kilometer ins Ortszentrum fahren. Und die 3 Kilometer fahren wir sowieso immer gern mit dem Auto und nicht mit dem Radl und gehen uns auch nicht zu Fuß. Also glaube ich, dass wir in der Zukunft definieren müssen, was heißt ein lebendiges Ortszentrum. Der erste Ansatz für mich ist, wie bringe ich Menschen in die Ortszentren? Das ist zum Teil hausgemachtes Problem, weil wir an den Peripherien der Orte immer mehr Handelsbetriebe konzentriert haben. Die klassischen Großmärkte, die Baumärkte, das ist alles am Ortsrand draußen. Im Zentrum selber verkommen die Zentren immer mehr zu Schlafzentren. Also da rührt sich unter Docks nichts mehr. Da sind keine Leute mehr unterwegs. Ein Problem ist das Problem der Gastronomie insgesamt. Momentan, selber in meiner Familie, habe ich noch Leute, die in der Gastronomie arbeiten. Es ist irrsinnig schwierig, Personal zu finden. Wie soll ich dann ein Kaffeehaus offen halten? Wie soll ich da Dorfwirt offen halten, wenn der Wirt dann 70 Stunden in der Woche selber arbeiten muss mit seiner Frau? Der Klassiker ist, der Wirt schmeißt Service und die Frau kocht, oder auch umgekehrt in Zeiten wie diesen. Der Mann kocht und die Frau schmeißt Service. Die arbeiten sie auf und wir wundern uns da, warum versperrt der jetzt zu, weil das eh immer voll, weil es der einzige Wirt im Ort ist. Das ist ein gesellschaftliches Problem und das haben die Gemeinden nur ein Stück weit in der Hand. Das heißt, wir müssen einfach definieren, was heißt für meine Gemeinde, ein funktionierendes Ortszentrum zu haben. Was ist das, was tut das Leben, das ich da hineinbekommen will? Das kann im kulturellen Bereich sein, das kann im gastronomischen Bereich sein, das kann im Arbeitsbereich sein, Coworking, Büros und so weiter. Ein bisschen ein Feindbild der Gemeinden sind mittlerweile in den Ortszentren diese 24-Stunden-E-Shops, die Barbershops, die Kebabläden, die haben wir zuhauf, auch in Bischofshofen haben wir das. Ich glaube, da hat aber auch die Gemeinde relativ wenig Einflussmöglichkeit, da was zu ändern. Es geht eher darum, welches Konzept verfolge ich in der Gemeinde. Und da spielt eins eine Rolle, wo ich überzeugt bin davon, dass in einem Bezirk wie St. Johann im Pongau mit 25 Gemeinden, meine kleinste hat 450 Einwohner, meine größte, die Bezirkshauptstadt, ungefähr 12.500 Einwohner. Und ich bin trotzdem überzeugt, dass jede dieser 25 Gemeinden im Raum eine gewisse Funktion übernehmen sollte. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir Bauchladen auf Gemeindeebene. Jede Gemeinde hat alles. Ich habe ein bisschen Sport, ich habe mehr oder weniger viel Schule, ich habe Tourismus, ich habe ein bisschen das, ich habe ein bisschen jenes und ich habe ein bisschen Handel. Ich glaube, von dieser romantischen Vorstellung müssen wir uns auch irgendwann einmal verabschieden, dass wir sagen, welche Funktion erfüllt eine Gemeinde im Raum oder im Bezirk, in der Region? Und wie können alle Gemeinden diese Spezialisierung unterstützen? Ist nicht sehr beliebtes Thema, weil es würde bedeuten, ich müsste mit einer Gemeinde dann irgendwann einmal Gespräche führen und sagen, Tourismus weiter zu betreiben, ein bisschen, mit ein paar tausend Nächtigungen macht keinen Sinn bei dir, konzentrieren wir uns auf was anderes. Da sind wir völlig am Anfang, was solche Prozesse betrifft, aber ich glaube, das wird, um die Orte zu erhalten, über kurz oder lang nicht mehr anders gehen. Und abschließend noch, sehr ketzerisch, wird man sich die Frage stellen müssen, ist es überhaupt möglich, jede einzelne Gemeinde am Leben zu erhalten? Jetzt wird alles getan, vor allem mit sehr, sehr viel Geld, dass jede, egal wie groß oder klein die Gemeinde ist, sie wird am Leben erhalten. Identität ist immer ein großes Thema. Ja, wir sind dort aufgewachsen, wir leben dort, aber ich glaube, wir müssten der Bevölkerung ein bisschen mehr zutrauen, dass auch der Ortsname sich manchmal ändert und also gerade Verwaltungen zusammenlegen, Services gemeinsam anbieten. Es ist sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, es ist die Zeit, dass wir in diese Richtung weiter diskutieren.
Das ist gut, dass du das ansprichst, weil es gibt jetzt gerade im Mühlviertel über eine Gemeinde, die auch Mitglied ist bei dem Verein Zukunftsorte Österreich, so das Konzept oder die Idee einer kooperierenden Region, also eben, wie du auch sagst, Funktionsräume. Allerdings dann, das wäre jetzt die Frage an die, wenn der Funktionsraum im, sage ich jetzt, bei der Mobilität ein anderer ist wie jetzt beim Kindergarten, denn ich vielleicht sage, 3 Gemeinden bauen einen gescheiten Kindergarten, tun sie da zusammen, dann kooperiert man da intensiver. Die Buchhaltung ist in der Bezirksstadt ausgelagert, trotzdem will man diesen identitätsstiftenden Ort noch haben für Veranstaltungen, auch irgendwie so ein bisschen als Begegnungsort. Müssten dann bei Funktionsräumen immer diese 25 Gemeinden das gemeinsame Konzept tragen oder hat man eh bei einem Thema wie zum Beispiel Bildung, bleiben wir einfach bei dem Bei dem Beispiel des Kindergartens könnten es zwei Gemeinden sein, Nachbargemeinden. Beim Tourismus ist es eine Destination, da hat man meistens auch andere Landkarten. Also wie flexibel, glaubst du, kann man Funktionsräume so jetzt in deiner Gebietskulisse gestalten?
Ich glaube, es muss flexibel sein und so offen wie möglich sein und vor allem auf Basis eines Einladungsprinzips. Was meine ich damit? Es haben Bundesländer in Österreich diese geografische Kooperation gesetzlich verankert, Zusammenlegung von Gemeinden. Da hat es geheißen, der Nachbar, die zwei Nachbarn, die drei Nachbarn müssen miteinander arbeiten. Das ist erstens Zwang und zweitens muss das nicht zwingend funktionieren. Und du hast das angesprochen, Zukunftswerte Österreich ist ein Beispiel davon, wie thematische Gemeindekooperation funktionieren kann. Das sind nicht Nachbarn, die liegen ja nicht alle in einer Region, diese Zukunftsorte, sondern die sind über ganz Österreich verteilt, von Ostösterreich bis Westösterreich quer durch. Und das ist, was ich bezeichne als thematische Kooperation, einfach weil sie Gemeinsamkeiten haben, thematische Gemeinsamkeiten, sie auch gemeinsame Entwicklungspotenziale sehen und sie haben keine gemeinsamen Grenzen, Gemeindegrenzen. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige, dass das nicht zwingend geografisch abgesteckt sein muss, sondern vor allem thematisch abgesteckt sein muss. Und ein englisches Sprichwort sagt ja, birds of feather flock together, also gleich und gleich gesellt sich gern. Und ich glaube, das muss möglich sein und muss zugelassen werden und nicht, dass ich sage, ich mache jetzt ein Entwicklungsgesetz und sage, die Nachbargemeinden werden zusammengelegt.
Bleiben wir in den Ortskernen. Interviewer Stefan Heinisch führt die Rolle des Leerstandskümmerers ins Treffen. Eine Person mit Wurzeln in der betreffenden Region, die über einen längeren Prozess hinweg Handel und Betreiber mit den Immobilienbesitzern vernetzt und so aktiv und persönlich vermittelt.
Wäre sowas wie ein Leerstandskümmerer, was man im Ponga einsetzen kann? Wirkt das aber oder nur auf kommunaler Ebene, also auf die Art, das müssen sich die Gemeinden selber machen, weil es wird jetzt zwischen Altenmarkt und Bockerstein da hin und her fahren, das wird vielleicht nicht so gelingen. Wäre das eine Rolle, um so eine Initiative zu starten, die der Regionalverband übernehmen könnte?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das schon als zentrale Aufgabe einer regionalen Entwicklungsorganisation. Wir sind gerade dabei, zu überlegen, wie wir sowas aufbauen können. Diese geplante Leerstandserhebung ist der Step One, also dass wir mal die Grundlage dafür haben. Es ist aber auch nicht der Heilsbringer, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich und auch meine Bürgermeister im Vorstand, wir haben uns einige Modelle in Österreich angeschaut, sehr charmante, tolle Modelle, muss man ehrlich sagen. Aber auch die Möglichkeiten des Leerstandsmanagements sind begrenzt, weil du arbeitest mit Menschen. Beispiel habe ich in Bischofshofen selber, ein alteingesessener Handelsbetrieb mit einer tollen Spezialisierung, hat vor 3 Jahren zugesperrt, aber nicht, weil das Geschäft nicht gegangen ist. Das war nur der klassische stationäre Handel, aber richtig gut aufgestellt, sondern einfach aufgrund des Alters der Eigentümerinnen. Die Familie, die dieses Geschäft betrieben hat, gar nicht einmal so klar, mitten im Zentrum von Bischofshofen, ist halt einfach zu alt. Und es hat jeder das Recht, in Pension zu gehen und nach 40, 50 Jahren im Geschäft stehen, glaube ich, bist du auch fertig. Die Jugend hat sich nicht drüber traut. Jetzt wird es der Klassiker, die Auslagen werden zugehängt mit schwarzen Müllsackeln und dann hängt ein Zettel drinnen zu vermieten und eine Handynummer. Dieses Geschäft in einer sehr prominenten Lage in Bischofshofen findet man auf keiner Immobilienplattform, weil einfach auch der Eigentümer sagt, ich will nicht mit einem Makler, da muss ich Provisionen zahlen, sondern die kommen schon. Nein, sie kommen halt nicht, die Leute, weil ich sage, wenn der eine zusperrt, muss ich überlegen, was biete ich dem anderen, damit er aufsperrt überhaupt und damit er bestehen bleibt. Und dort, glaube ich, setzt das Leerstandsmanagement an, zu entwickeln, zu schauen, welches Potenzial hat so ein Standort, so eine Immobilie überhaupt? Muss es das sein, was schon seit 100 Jahren war, nämlich ein Handelsbetrieb mit einer Spezialisierung, oder kann er was anderes reintun? Und wie gesagt, es gibt sehr, sehr gute Beispiele. Wir waren erst im Jänner mit den Bürgermeistern in der Region Obersteiermark Ost und haben uns dort das Projekt Gründerraum angeschaut und haben da extrem tolle Beispiele gesehen, wo eine aufgelassene Bank als Ärztezentrum umfunktioniert worden ist, wo im Tresorraum jetzt das Röntgengerät drinnen steht. Auch das ist Ortskernbelebung. Wald am Schoberpass ist mir sehr gut in Erinnerung, das ist jetzt keine Werbung für die Gemeinde, aber da ist der Nahversorger weggebrochen und der Gastronomiebetrieb, der Treffpunkt ist Café. Der Wirt sperrt um 16 Uhr am Abend auf oder am Nachmittag auf, wo gehe ich unter Docks hin, für die daheim sind, in Wald am Schoberpass. Jetzt hat man einfach Möglichkeiten geschaffen und auch das ist Leerstandsmanagement, der Kümmerer. Also ich sage, ich versuche Gastronomie und Nahversorgung zu kombinieren. Im Endeffekt, das Projekt dort war Nau und Frisch, der angeschlossenes Café dabei hat, von einer jungen Familie betrieben. Da braucht es Unterstützung, auch finanzielle. Land Steiermark unterstützt sowas finanziell und die Gemeinde unterstützt es mit, ist nur, dass man mal einen Bauhof schickt, wenn irgendwas zum Erledigen ist, dass ich nicht immer in der nächsten Hauptstadt anrufen muss und einen Professionisten holen muss, sondern Kleinigkeiten kann man vor Ort machen. Also auch diese kleinen Unterstützungen braucht es, um den Leuten das Überleben, das finanzielle Überleben und wirtschaftliche Überleben zu ermöglichen. Und ich glaube, da setzt der Leerstandskümmerer, muss dort ansetzen, das an die Hand nehmen, Klinken putzen, also so siehst du, ich bin keine Expertin, noch nicht fürs Thema Leerstandsmanagement, aber ich sehe für mich, dass das schon eine Funktion ist, wo ich Klinken putzen muss. Ich muss, wenn ich mir ein Vierzettel, der in der Auslage hängt, da muss ich anrufen und sagen, warum ist das so? Kann ich dich unterstützen? Gibt es irgendwas? Hast du was vor? Was ist deine Vision? Und diese Dinge, wie kann man das gemeinsam entwickeln? Was sagt die Gemeinde dazu? Was für einen Plan hat die Gemeinde für die Entwicklung? Also das sind Dinge und Aufgaben eines Leerstandskümmerers in der Region.
Effektives Leerstandsmanagement erfordert jedenfalls aktive persönliche Vermittlung vor Ort. Der informelle persönliche Austausch direkt an dem Ort, um den es geht, bleibt also für die Regionalentwicklung unverzichtbar, auch wenn Stefan Maurer einräumt, dass sich digitale Arbeitsmethoden von der Ferne natürlich auch etabliert haben.
Wir haben es gelernt, dass es funktioniert und dass es durchaus einen Sinn macht. Früher bin ich wegen einer Stundbesprechung mit dem Ministerium oder mit der ÖBB von Salzburg nach Wien gefahren. Da war der ganze Arbeitstag weg. Klar, hast du im Zug ein bisschen was gearbeitet, hast viel telefonierend, mit Laptop unterwegs. Mittlerweile machen wir viele Termine online und wenn es schnell gehen muss und ich nicht abstimmen kann, ob 15 Leute auf Ort A hinkommen können zu einer Sitzung, dann mache ich es online. Das ist gekommen, um zu bleiben, das ist gut so. Auf der anderen Seite dieses Zwischenmenschliche, gerade in der Regionalentwicklung, dass ich in einen Ort fahre, mich dort zum Wirten huck, mit der Gemeinde rede, auch bei einer Gemeindevertretersitzung dabei bin, das ist was anderes, wenn ich vor Ort bin, als wenn sie mich online zuschalten, was dann eh meist technisch nicht funktioniert. Auch wenn wir gelernt haben, wie das Zeug funktionieren sollte. Also das hat sich schon massiv verändert. Ich glaube, es wird auch immer wieder, also jeder Trend lässt einen Gegentrend aus, es wird auch wieder der Trend zum mehr persönlichen Engagement vor Ort kommen, also mehr zwischenmenschliches, zwischenmenschliche Interaktion. Aber gerade insgesamt die Aufgaben werden sich massiv ändern, weil die Problemlagen sich in den Gemeinden ändern. Vor 20 Jahren haben wir noch über Entwicklung geredet und da muss noch ein Hotel her und noch 1000 Betten her und noch ein Gemeindezentrum oder ein Veranstaltungszentrum her und noch dieses und jenes her. Das geht jetzt so nicht mehr.
Das sagt Stefan Maurer, Geschäftsführer des Regionalverbandes Pongau sowie der Mobilitätszentrale Mobilito. Und damit schließt sich der Kreis zum Thema Regionalentwicklung, die auch nicht stillsteht, sondern eben genau das macht, was sie selbst bezeichnet, sich weiterentwickeln. So bedeutet die Entwicklung einer Region heute, wie Stefan Maurer es am Ende gesagt hat, durchaus etwas anderes als noch vor 10 Jahren, wenn man auf die zu bewältigenden Aufgaben schaut. Das war Zukunft hören, ein Kooperationsprojekt des Freien Radios Salzkammergut mit Agenda Zukunft, dem Referat für regionale Zukunftsgestaltung des Landes Oberösterreich und dem Regionalmanagement Oberösterreich. Hier geht es um Gemeinde- und Regionalentwicklung und um nachhaltige Zukunftsvisionen. Diesmal haben wir über das Metathema Regionalentwicklung gesprochen. Zu Wort gekommen sind Martin Hollinetz und Stefan Maurer, die Stefan Heinisch zum Interview getroffen hat. Wie können Regionen ihre Rolle neu denken? Zwischen Mitgestaltung, Mobilität und neuen Formen der Zusammenarbeit. Das war eine der Fragen, mit der sich die Gespräche auseinandergesetzt haben. Weiterführende Infos zu erwähnten Projekten und Links zu den Gesprächspartnern gibt's natürlich wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast sowie auf freiesradio.at unter dem Stichwort Zukunft hören. Ja, und wir hören uns wieder in Zukunft.
Zukunft hören.
Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen. Zukunft hören.